Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon an diesem dritten Advent begrüßt Sie im Büchermarkt Carsten Huck. Der Booker-Preis des Jahres 2022 ging an den Autor Shehan Karunatilaka aus Sri Lanka. Der ausgezeichnete Roman liegt jetzt auch in deutscher Übersetzung vor. Die sieben Monde des Mali Almeida zeichnet auf ungewöhnliche Weise die Wirren des Bürgerkriegs auf Sri Lanka nach, der bis zu 100.000 Todesopfer forderte, über 25 Jahre anhielt und erst 2009 endete. Die sieben Monde des Mali Almeida ist Karunatilakas zweiter Roman. Erzählt wird aus dem Totenreich heraus und mit zahlreichen Verweisen auf buddhistische und hinduistische Mythen. Als Buch der Woche stellt es Ihnen nun Tanja Lieske vor.
Die literarische Gattung der Totengespräche ist bekannt seit der Antike. In jüngster Zeit erlebt sie ein Comeback, mit gutem Grund. Im Totengespräch blicken die Verstorbenen mit Abstand auf die meist dramatischen Ereignisse ihrer Zeit. Diese werden kommentiert, manchmal auch karikiert. Auch große Themen wie Reue, versäumte Gelegenheiten oder Abschiede können verhandelt werden. Das Potenzial der Gattung ist groß, wenn die Gegenwart dystopische Züge annimmt. Gleich zwei Totengespräche wurden in den letzten Jahren mit dem Booker-Preis ausgezeichnet. 2017 der Roman Lincoln im Bardo von George Saunders und im letzten Jahr Die sieben Monde des Mali Almeida. Geschrieben hat diesen Roman der sri lankische Autor Shehan Karunatilaka. Sein Protagonist wurde 34 Jahre alt. Im Jahr 1990 findet Mali Almeida sich wieder in einem mystischen Zwischenreich.
Du wachst auf mit der Antwort auf die Frage, die sich jeder stellt. Die Antwort lautet ja. Und die Antwort lautet genau wie hier, bloß schlimmer. Mehr ist nicht drin an Erkenntnis. Also schlaf ruhig weiter.
Dies dürften die großen Fragen sein, auf die sich Mali Almeida hier selbst eine Antwort gibt. Existiert das Jenseits wirklich? Und wie sieht es dort aus? Genau wie hier, bloß schlimmer. Die Welt, die Mali Almeida zurückgelassen hat, war in der Tat eine Vorstufe der Hölle. Er erlebte als Kriegsfotograf einige der schlimmsten Exzesse des Bürgerkriegs auf Sri Lanka. Dieser begann im Jahr 1983 und endete 2009. Die Hauptparteien waren tamilische Separatisten, bekannt als Tamil Tigers, und die Regierungspartei der Singalesen. Die Zahl der Toten wird heute auf bis zu 100.000 geschätzt. Es war ein Krieg der vielen Fronten und Interessen, und sie alle sind im Roman vertreten. Marxistische Befreiungskämpfer, Abgesandte der UN, ehemalige britische Kolonialbeamte, korrupte Politiker, Folterknechte, Vertreter diverser NGOs, Journalisten und Waffenhändler. Spielort ist die Hauptstadt Colombo, die selbst schon an die Unterwelt erinnert. Es gibt ein Hotel mit Spielcasino und einem Dach, auf dem sich Selbstmörder treffen. Etliche Clubs, in denen harte Drogen vertickt werden. Ein ehemaliges Stundenhotel, das nun als Foltergefängnis dient und das von Eingeweihten zynisch als Palast bezeichnet wird.
Die Zimmer hatten alle große Fenster mit getönten Scheiben, die nicht unbedingt zur Standardausrüstung eines Stundenhotels gehörten. In jedem Raum konntest du die gleiche Ausstattung sehen. Holztisch, Eimer, Seil, Besenstiel, PVC-Rohr, Stacheldraht, Wasserhahn in der einen Wand, Steckdose in der anderen.
Das also ist das hier, das Mali Almeida verlassen hat. Er wurde natürlich ermordet. Die Suche nach seinem Täter ist einer der vielen Plotstränge dieses Romans. Auch im Jenseits herrscht das Grauen. Es wirkt wie ein dunkler Zerrspiegel der Welt mit ebenso versehrten Seelen und Körpern. Als Mali Almeida erneut erwacht, nimmt er einen Raum mit Säulen und Wänden wahr. Es gibt verschiedene Tresen, an denen mürrische Bedienstete den Neuangekommenen Auskunft erteilen. Die Körper derer, die hier Schlange stehen, sind oft verstümmelt. Sie weisen noch die Spuren der Misshandlungen auf, an denen sie gestorben sind. Es fehlen ihnen Gliedmaßen, die Augen starren aus kahlen Schädeln, an anderen Köpfen klebt Blut. Vor den Augen der Leserin schwankt ein grotesker Reigen, der an mittelalterliche Totentänze denken lässt. Aus dem Gewimmel schält sich nun eine Frau in einem weißen Sari heraus, die an einem der Tresen ihren Dienst tut. Man kann diese Szene als Parodie auf eine verkrustete weltliche Bürokratie lesen. Die Frau klärt auf, dass man noch nicht endgültig im Jenseits, im Licht, angekommen sei, sondern in einer Sphäre, die als dazwischen bezeichnet wird. Dr. Rane Sridharan gibt folgende Anordnungen.
Sie müssen Ihre Ohren untersuchen lassen. Ohren haben so individuelle Muster wie Fingerabdrücke. Die Vertiefungen zeigen Traumata aus der Vergangenheit. Die Ohrläppchen enthüllen Sünden. Der Knorpel birgt Schuld. All die Dinge, die Sie daran hindern, ins Licht zu gehen. Was ist das Licht? Die kurze Antwort lautet, was immer es für Sie sein soll. Die lange Antwort lautet, ich habe keine Zeit für die lange Antwort.
Es ist Mali Almeida, der die Frage nach dem Licht stellte. Er klingt aufmüpfig, war schon zu Lebzeiten ein Freigeist. Seine Heimat waren die Hauptstadt Colombo und die verschiedenen Schauplätze des Kriegs. Seine Fotos verkaufte er an alle, die sie haben wollten. An Journalisten, Regierungsvertreter, Diplomaten und NGOs. Er war ein Diener vieler Herren, eine Spielernatur, ein homosexueller Mann mit festem Partner und etlichen Liebhabern. Er war ein Meister im Glücksspiel, am Roulette-Tisch und im Poker. Er fühlte sich unverwundbar, beschützt nicht durch höhere Mächte, sondern durch die Gesetze der Wahrscheinlichkeit.
Die Chancen, mit überzähligen Zehen zur Welt zu kommen, stehen 1 zu 1000. Die Chancen, dass der Pilot im Flugzeug besoffen ist, stehen 1 zu 117. Und den Einschätzungen mancher zufolge stehen die Chancen, mit einem Mord davonzukommen, 3 zu 1.
Mali Almeida erzählt sich seine Geschichte selbst. Das Du dieses Romans, die Form des Selbstgesprächs, ist der entscheidende narrative Turn, mit dem sich dieses Totengespräch von seinen zeitgenössischen Vorgängern abhebt. Man kann dieses Du vielfach deuten. Es ermöglicht, auf die Erzählperspektive angewandt, eine erinnernde und eine jetzt handelnde Instanz in Mali Almeida. Es schafft eine Art Proustsches Universalbewusstsein. Es spiegelt den Blick des Fotografen durch die Kamera. Es imitiert die psychologische Situation einer dissoziierenden Persönlichkeit. Letzteres ist die Lesart, die der Erzähler selbst uns nahelegt.
Als deine Leiche auf dem Asphalt aufschlug, gab es kein Geräusch. Oder zumindest keines, das du im Lärm der Stadt und im Summen am Ende der Welt hören konntest. Du spürtest, wie dein Selbst sich in das Du und das Ich aufspaltete und dann in die vielen Dus und die unendlichen Ichs, die du schon gewesen warst und wieder sein wirst. Und dann wachtest du in einem endlosen Wartesaal auf.
Dieses Du ist auch ein narratives Wundermittel. Es ermöglicht Sprünge in Zeit und Raum. Zudem hält es die Balance zwischen Erkenntnis und Aktion. Beide sind sehr maßgeblich für diesen Roman. Zur Aktionsebene gehört ein Zeitfenster, in dem Mali bestimmte Dinge zu erledigen hat. Dr. Rane Sridharan drängt zur Eile. Die Zwischenwelt ist ihr zu voll. Neben den Seelen der Verstorbenen drängeln sich hier echte Geister und Dämonen. 7 Monde gewährt sie allen Verstorbenen, um ihre Prüfungen abzulegen. Gelingt das nicht, wird man selbst zu einem Dämon oder sogar gefressen. Als dunkle Gegenspielerin der Ärztin tritt Mahakali auf. Mahakali ist im Hinduismus eine weibliche Gottheit. Sie steht für Tod, aber auch für Freiheit und Wiedergeburt. Hier erscheint sie als dämonische, stets lauernde Präsenz. An ihrem Gürtel hängen Schädel. Auch das Dazwischen unterliegt den Gesetzen von Licht und Schatten. 7 Monde, das sind nicht etwa 7 Monate, sondern 7 Tage. Es ist eine kurze Frist, auch wenn sie auf vielen 100 Seiten auserzählt wird. Mali Almeida erinnert sich unter Zeitdruck an unerledigte Dinge.
Ich mache Fotos. Ich halte Verbrechen fest, die sonst keiner sieht. Ich werde gebraucht. Das sind keine Urlaubsschnappschüsse. Diese Fotos werden Regierungen stürzen. Diese Fotos können Kriege beenden.
Unter den Fotos, die Mali in einem Karton unter einem Bett zurückgelassen hat, sind Aufnahmen von einem Massaker aus dem Jahr 1990, in dem tamilische Zivilisten getötet wurden. Dieses Massaker hat tatsächlich stattgefunden und wurde nie aufgeklärt. eines von vielen. Ungezählte Menschen verschwanden während des sri-lankischen Bürgerkriegs spurlos. Mali Almeida entwirft auch hier schaurige und groteske Bilderreigen, etwa von der Entsorgung der Leichen. Sie werden oft verstümmelt in Müllsäcke gepackt, dann im Beara Lake versenkt. Mali Almeidas Geist sieht sogar zu, wie sein eigener Körper entsorgt wird. Zwei sogenannte Müllmänner sind am Werk. Sie heißen Balal und Kottu. Mit ihren komischen Dialogen wirken sie wie Doppelgänger der beiden Totengräber aus Shakespeares Hamlet.
Die erste Leiche ist in Müllsäcke gewickelt. Sie trägt eine Safari-Jacke mit 5 großen Taschen, in die man Ziegelsteine gesteckt hat. Die modischen Accessoires bestehen aus einer Sandale sowie 3 Kettchen und einer Spiegelreflexkamera um den Hals. Mit einem Kokosseil binden die Männer weitere Ziegel an den geschundenen Rumpf. Sie meinen, sich mit Knoten auszukennen, auch wenn sie weder Seeleute noch Pfadfinder sind. »Idiot«, rülpst Balal Ajit. »Kein Tape genommen?« »Bloß gebunden. Hast gesagt, schnell. Keine Zeit für Tape«, sagt Kottu Nihal.
In Mali Almeida reift der Plan, eine Ausstellung seiner Fotos zu organisieren, quasi posthum. Noch während er darüber nachdenkt, wird der Karton gefunden und zur Entlastung des schuldigen Ministers konfisziert. Mali besinnt sich auf die Negative der Fotos, die er in Schallplattenhüllen versteckt hat. Nun will er mit seinen liebsten Menschen in Kontakt treten, ihnen die entsprechenden Hinweise geben. Seine Liebsten, das sind der Mann, mit dem er zusammenlebte. Er heißt Dilan Damendran und wird kurz Didi genannt, sowie dessen Cousine Jackie. Jackie, Didi und Mali, sie waren ein bohemienhaftes Dreiergespann, das in einer Wohngemeinschaft lebte, mit wenig Geld auskam und mit jeder Menge Partys und Drogen.
An manchen Abenden tat Jackie dir ihre Musik an, schiefes Gejaule zu nervtötenden Rhythmen. Dann füllte sie dich mit Chardonnay ab und erging sich in irren Plänen, in eine Hippie-Kolonie an der Arugam Bay zu ziehen oder eine Ausstellung mit all den Fotos unter deinem Bett auf die Beine zu stellen.
Mali Almeida weiß inzwischen, dass er die Empfangshalle verlassen kann, wenn sein Name genannt wird. Er kann den Wind nutzen, sich an einen Bus hängen, er kann jeden Ort aufsuchen, an dem er einmal war. Er kann allerdings keinen direkten Kontakt aufnehmen zu Lebenden, jedenfalls nicht nach den herrschenden Regeln des Dazwischen. Doch Mali bleibt ein Trickster. Er holt sich Rat bei einem düsteren Zeitgenossen. Zu Lebzeiten hieß er Sena Patirana. Er war Aktivist einer leninistisch-marxistischen Partei. Nun steht er in den Diensten der Dämonin Mahakali. Sena Patirana, um dessen Leiche immer noch der Müllsack flattert, in dem er entsorgt wurde, und die spröde Dr. Rani Sridharan konkurrieren um Mali Almeidas Seele.
Die Frau im weißen Sari und die Gestalt in Müllsäcken stehen kopfschüttelnd links und rechts von dir. Sie haben ihren Streit beendet und es ist unklar, wer gewonnen hat. Die Kapuze wird zurückgeschlagen und du siehst einen kleinlauten Sena. Seine Haut ist jetzt so blutunterlaufen wie seine Augen. Mal, du musst nicht mit dieser Frau reden. Sie wird dir nicht helfen. Dr. Rani Sridharan, sagst du. Wie schön, sie wiederzusehen. Die Frau im weißen Sari legt einen Daumen in ihr Buch, rückt ihre Brille zurecht und lächelt dich von unten herauf an. Nennen Sie mich doch Rani. Ich wurde eingeteilt, Ihnen zu helfen, sagt sie. Sie haben 7 Monde. Einen davon haben Sie schon vertrödelt.
Shehan Karunatilaka erzählt hochtourig mit vielen Plotpoints, Überraschungseffekten und Dialogen, bei denen der Leserin immer wieder das Lachen im Halse stecken bleibt. Wegen der vielen Handlungsstränge kann es passieren, dass man sich im Dickicht dieses Romans verirrt, selbst wenn man eine so grandiose Übersetzung in den Händen hält wie die von Hannes Meyer, dem es gelungen ist, diese literarische Tour de Force in ein bewegliches und anspielungsreiches Deutsch zu übertragen. Auf einer tieferen Ebene entfaltet sich hier ein moralphilosophischer Diskurs über Wert und Würde eines einzelnen Lebens und über die Möglichkeit von Erlösung. Über weite Strecken liest sich dieser Roman wie eine Religionssatire. Vor allem die Reinkarnationsgedanken des Buddhismus und des Hinduismus stehen auf dem Prüfstand. Hier ist das Urteil des jungen marxistischen Aktivisten Sena Patirana.
Selbst das Jenseits ist darauf angelegt, die Massen dumm zu halten, sagt der Junge. Sie lassen dich dein Leben vergessen und drängen dich in irgendein Licht. Das Handwerkszeug der bourgeoisen Unterdrückung. Sie reden dir ein, die Ungerechtigkeit wäre Teil irgendeines großen Plans. Und deshalb begehrt man nicht dagegen auf.
Shehan Karunatilaka lässt sich bis zum Ende des Romans Zeit mit der Antwort auf die Frage, ob dies das letzte Wort zum Thema Erlösung sein wird. Bis es soweit ist, wird Jackie im Palast verschwinden und muss befreit werden. Die Negative werden gefunden. Eine Ausstellung der Fotos mit den Bildern vom Massaker findet statt, die aber folgenlos bleibt. Wie ein Illusionskünstler eröffnet der Erzähler stets neue Horizonte der Hoffnung und lässt diese in sich zusammenfallen. Es bleibt ein Gestus der komischen Resignation.
Du denkst an alles, was du für deine Lieben getan hast oder hättest tun sollen. Du denkst an böse Ziele und an gute. An die Chancen, dass Gewalt Gewalt beendet, nämlich 1:0, 1:0, 1:... Vergiss es.
Trotz der erzählerischen Virtuosität hält man mit »Die sieben Monde« des Mali Almeida keinen makellosen Roman in den Händen, jedenfalls nicht, wenn es um die innere Erzähllogik geht. Immer wieder verschiebt der Erzähler die Kulissen oder er durchbricht sein eigenes Regelwerk, um zum nächsten Gedanken, zum nächsten Wendepunkt zu gelangen. Man kann diese Sprunghaftigkeit als ein Ergebnis der langen Entstehungsgeschichte lesen. Rund eine Dekade hinweg arbeitete Shehan Karunatilaka an »Die sieben Monde« des Mali Almeida. Es gibt 3 verschiedene publizierte Versionen. Der Autor selbst stellt sich in einem Essay in die Nachfolge von Kurt Vonneguts »Schlachthaus 5«. In diesem Sinne hätte man es hier mit einem Stück Metafiktion zu tun. Der Booker-Jury mag das eingeleuchtet haben. Sicher aber spielte auch die Herkunft des Romans eine Rolle. Sri Lanka ist in der Literatur des Commonwealth bislang vor allem ein Land, über das geschrieben wurde. Nun meldet sich die ehemalige Kolonie mit einem prallen Stück Selbstreflexion zu Wort. Um ein geflügeltes Wort von Salman Rushdie zu zitieren, »The Empire writes back«, die Kolonien schreiben zurück. Der Brief des Shehan Karunatilaka ist definitiv in London angekommen.
Tanja Lieske über den Roman »Die sieben Monde des Mali Almeida« von Shehan Karunatilaka, aus dem Englischen von Hannes Meyer. Erschienen im Rowohlt Verlag, 544 Seiten, kosten 30 €. Am Mikrofon war Carsten Huck.